Ich erachte es als ein Vorrecht, heute Abend hier in Niedergude sein zu dürfen. Ich freue mich über die Gemeinschaft mit den Gläubigen in Christus hier und wir erwarten einen Segen von Gott aus seinem Wort. Wenn ich mich vorstellen soll, dann kann ich vielleicht sagen, dass möglicherweise ich mit einigen von Ihnen verwandt bin. Ich weiß nicht, aber meine Vorfahren kamen ebenfalls aus Südrussland, zum Teil aus der Krim, zum Teil aus der Molotschner Gegend. Aber sie sind schon im vorigen Jahrhundert nach Nordamerika ausgereist. Damals, als in den 1870er Jahre sehr viele nach Nordamerika ausreisten. Meine Eltern sind also in den Vereinigten Staaten geboren worden und ich in Kanada, aber wir haben in unseren Gegenden immer noch Plattdeutsch und auch Hochdeutsch gesprochen. Natürlich, weil dort in jenen Landen Englisch die Landessprache ist, haben wir auch Englisch gelernt. Als ich heranwuchs, war es mein Wunsch, dem Herrn zu dienen. Und als ich dann auf eine Bibelschule kam, wurde es mir klar, dass das wohl mein Platz sei. Ich wollte anfangs nach Südamerika als Missionar gehen, aber nach dem Krieg öffnete der Herr die Tür nach Europa, um hier mitzuhelfen in der Verkündigung des Wortes Gottes, weil hier doch sehr viel verwüstet lag nach dem Krieg. Durch die Philosophie des Narzissmus, durch die liberale Kritik und so weiter und nicht nur durch den Krieg selbst. So kamen meine Frau und ich und unser ältester Sohn 1954, in diesem Jahr vor 45 Jahren, nach Holland und nach einem Jahr führte der Herr uns nach Deutschland. 1970 führte der Herr uns in die Schweiz und 1999, in diesem Jahr, Ende März, sind wir dann zurückgezogen nach Kanada. Natürlich waren wir inzwischen ab und zu Besuch in Kanada bei Verwandten und Freunden, aber wir wohnten ja in Europa während dieser Jahre. Wir wohnen jetzt im Westen Kanadas, aber es war mein Wunsch, noch einmal einigen Einladungen nachzukommen, die ich erhalten hatte, als wir noch in der Schweiz wohnten. Es war nicht möglich, allen Einladungen nachzukommen. Unter diesen Einladungen war eine aus Niedergude. Und so habe ich diese Einladung angenommen und sie eingebaut in eine Deutschland-Tournee, die vor einigen Tagen begonnen hat. Zuvor war ich kurz in der Schweiz zu drei Diensten und danach einige Tage von Mittwoch bis vorigem Sonntag in Rumänien. Es war mein erster Besuch in diesem Lande. Die Geschwister dort bestellen Grüße an die Gläubigen in anderen Ländern. Die Geschwister aus zwei Gemeinden, die wir besuchen in unserer neuen Stadt, in der wir wohnen, in Kanada, haben auch Grüße bestellt. Ich darf also diese jetzt sofort weitergeben. Nun wollen wir uns in diesen Tagen, in diesen kurzen Tagen, bis Sonntagnachmittag, mit einigen Texten aus dem Epheserbrief befassen. Der Apostel Paulus hat uns 13 Briefe hinterlassen. Und von diesen 13 hat es zwei, die ganz besonders seine Lehre, die Gott ihm geoffenbart hat, in geordneter Weise weitergeben. Und diese zwei Briefe sind der Römerbrief und der Epheserbrief. Der Römerbrief bespricht die Rettung, die Gott uns Menschen gebracht hat durch Jesus Christus. Der Epheserbrief bespricht die Geretteten und das Heil oder die Rettung, die Christus uns gebracht hat. Das heißt, im Epheserbrief geht es um das Volk der Rettung, während im Römerbrief es um die Rettung, das Heil selbst geht. Der Epheserbrief kann sehr leicht aufgeteilt werden in zwei Teile. Die ersten drei Kapitel, der Brief hat sechs Kapitel, die ersten drei Kapitel besprechen unsere Vorrechte in Christus in himmlischen Bereichen. Und die Kapitel 4 bis 6 besprechen unsere Verantwortung, Kraft dessen, dass wir zu Christus gekommen sind, unsere Verantwortung in dieser Welt. Die ersten drei Kapitel holen uns gleichsam aus dieser Welt und versetzen uns ins Himmlische mit Christus. Und dort werden uns unsere großen Vorrechte gezeigt. Die Kapitel 4 bis 6 holen uns wieder zurück auf diese Erde, in diese Welt und zeigen uns unsere Verantwortung, bis Jesus Christus wiederkommt. In den ersten drei Kapiteln werden unsere Vorrechte nach drei Gesichtspunkten besprochen. In Kapitel 1 zur Hauptsache sind unsere Heilsvorrechte Gegenstand des Gebetes. Das ganze erste Kapitel bis in Kapitel 2 hinein ist ein Bericht von Gebet, von Lob und Fürbitte. Nach dem Einstieg in den Versen 1 und 2 haben wir zwei ganze Sätze von Kapitel 1, Vers 3 bis Kapitel 2, Vers 3. Und diese zwei langen Sätze sind Bericht von dem Beten des Apostels Paulus, in welchen Gebeten er das Heil bedenkt und das Heil bespricht. Das heißt, er nimmt die Leser hinein in seine Gemeinschaft mit Gott. Welch eine schöne Weise des Unterrichts, der Unterweisung. In der Gegenwart Gottes zu Füßen Jesu bedenken sie in Form von Lob und Fürbitte die großen Wohltaten Gottes. In Kapitel 2 sind die Wohltaten Gottes, unsere Vorrechte, Gegenstand der Besinnung. Paulus denkt weiter nach, zusammen mit den Ephesern, was es heißt, durch Jesus Christus gerettet worden zu sein. In Kapitel 3 sind diese Vorrechte wieder Anlass zur weiteren Fürbitte. Aber während er das tut, während er berichtet von seiner Fürbitte, erzählt er auch, wie er mit diesem Evangelium, mit dieser Botschaft der Rettung Gottes betraut worden ist. Drei sehr schöne Kapitel, die uns nicht nur auf Tabors Höhen führen, sondern noch höher in himmlische Bereiche. Aber wir dürfen nicht dort bleiben. Die Kapitel 4 bis 6 zeigen uns dann, wie wir mit dieser Bereicherung in unserer Umwelt, hier in dieser Welt, zu einem Segen sein sollen. Gott rief Abraham, nicht damit er selbst es gut haben sollte und genießen sollte bei Gott. Gott hat ihn gesegnet, er war ein reicher Mann, aber er rief ihn, um ein Segen zu sein in dieser Welt. Das wurde er auch. Er wurde bekannt als ein Prophet, das heißt, als ein Sprachrohr Gottes. Wenn wir nun zurückkommen zu Epheser Kapitel 1 und unsere Vorrechte dort bedenken, dann lernen wir, dass Paulus zunächst mit einem Lob Gottes beginnt. Ich überspringe die ersten zwei Verse. Sie sind reiche Verse. Sie sind das Grußwort aber ich möchte mit Vers 3 beginnen, aufzuzeigen, wie Paulus in der Gegenwart Gottes die großen Wohltaten Gottes bedenkt und ihn dafür lobt. Die Verse 3 bis 14 sind ein Satz. Und sie sind ein Lob Gottes für seine großen Wohltaten. Welches sind dann diese Wohltaten? Ich will sie nur aufzeichnen und dann weitergehen zu Vers 15. In den Versen 3 bis 14 haben wir etwa 5 Wohltaten Gottes, die Paulus hier erwähnt und für die er Gott lobt. Vers 3, das Grundsätzliche. In Christus sind wir reichlich gesegnet worden in himmlischen Bereichen. Gott hat uns gesegnet. Wissen wir, was das heißt? Wir waren ja zum Tode verurteilt. Wir sind abhängig von dem Segen Gottes, wenn wir leben wollen. Segen heißt Ansage von Leben. Fluch heißt Ansage von Tod. In Israel gab es beides. Segen, Ansage des Lebens, wenn man in Gottes Wort blieb. Fluch, Ansage des Todes, wenn man Gott und sein Wort verlassen sollte. Gott hat uns befreit von dem Fluch des Gesetzes durch Jesus Christus. Er hat den Fluch, den wir auf uns gerufen, herabgerufen hatten, getragen am Kreuz und ist begraben worden. Er ist gestorben, begraben worden, aber auferstanden und sitzt jetzt zur Rechten Gottes, um Leben auszuschütten, auszuteilen auf Menschen, die sich rufen lassen. Und diese Menschen hat er gesegnet, das heißt, mit reichlichen Zusagen zum Leben versehen. Dies ist ein grundsätzlicher Text. Und eigentlich ist er der Text der ersten 3 Kapitel des Epheserbriefes. In Vers 4 von Kapitel 1 haben wir eine zweite Wohltat, die vielleicht auch im Vers 3 enthalten wäre, aber wir können sie auch getrennt betrachten. Da ist von der Erwählung Gottes die Rede. Gott hat uns in Christus erwählt. Dieser Ausdruck ist etwas verdunkelt. Wir finden es schwer, ihn zu verstehen, weil das deutsche Wort nicht ganz das vermittelt, was uns das Wort im Grundtext sagen will. Wenn wir das Wort, das im Grundtext uns begegnet, betrachten, und zwar im Rahmen des Neuen Testamentes, dann lernen wir, dass es mit Schätzen zu tun hat, mit Liebe, mit dem Ausdruck der Liebe. Erwählt zu sein heißt, von Gott geschätzt, vorzüglich erachtet zu sein. Er ist es, der uns erwählt, das heißt vorzüglich geschätzt macht. Von zu Hause aus sind wir zu verachten. Aber Gott hat uns in unserem Schlamm, in unserer Sünde gesehen und herausgeholt. Er hat uns gewaschen, wie es im Propheten Ezekiel heißt. Er hat uns gereinigt, neu eingekleidet. Er hat uns erwählt, vorzüglich geschätzt gemacht. Und er wusste, was er tun würde, weit im Voraus, bevor er überhaupt diese Welt erschaffen hatte. Deshalb heißt es, schon vor Grundlegung der Welt hat er uns gesehen und als Erwählte angesehen. Dazu gehört auch das dritte in Vers 5. Wir sind in eine Sohnesstellung gebracht worden. Das ist mehr als Adoption. Das ist mehr als Kindschaft. Das ist die Stellung als Freie von der Bevormundung des Gesetzes, von der Versklavung unter dem Gesetz. Das ist der Stand der Freiheit in der Familie Gottes. Der Stand des Genusses der Sohnesstellung, der Freiheit in der himmlischen Familie Gottes. Er sagt weiter etwas von diesem Vorrecht in Kapitel 2, gegen Ende des Kapitels. Also in Vers 5 haben wir eine dritte Wohltat, die Sohnesstellung in Christus. Und dann ist weiter die Rede davon, dass er uns begnadigt hat. Er hat uns mit Gnade reichlich versehen. In den Versen 6 bis 8 ist davon die Rede. Dazu gehört die Vergebung der Sünden, die Erlösung. Diese Gnade, Vers 8, hat er reichlich über uns ausgeschüttet in viel Weisheit und Klugheit. Gott ist reich, das haben wir schon in den einleitenden Worten vernommen. Wenn Gott aus einem Felsen, der hart und trocken ist, Wasser hervorbringen kann und dieses so reich, dass in der Wüste Bäche entstehen, dann ist das ein Zeichen von dem Wohlwollen und dem Reichtum unseres Gottes. Gott hat seine Gnade fließen lassen, und zwar reichlich für alle. Es dürften einige Millionen Menschen gewesen sein mit ihrem Vieh, denn sie sollten ja Opfertiere haben, mit ihrem gesamten Vieh, kleine Kinder, große Kinder, müssen wir schon sagen, sie waren ja immer wieder zum Murren versucht worden, sie benahmen sich einfach wie unzufriedene Kinder, ältere Leute, alles hatte genug zu trinken. In der Tat ist es so, dass Johannes 10, Vers 10, der zweite Teil, der vorhin uns gelesen wurde, dass dieser Vers als Überfluss aufgefasst werden kann. Ich bin gekommen, damit Sie das Leben haben und dieses in reichlichem Maß, im Überfluss. Gott ist reich. Er beschüttet uns mit seinen Segnungen. Wie reich er ist, sieht man, wenn Obstbäume geladen sind und das Obst auf den Boden fällt, auf die Erde, und es ist mehr dort, als man braucht. Und dennoch, in Offenbarung steht geschrieben, dass Gott eines Tages die Menschen strafen wird, die die Erde zerstört haben, die sie missbraucht haben. In 1. Korinther 7, Vers 7 sagt der Apostel, wir dürfen die Welt, die Segnung der Welt in Empfang nehmen, so ungefähr, aber nicht missbrauchen. Nicht missbrauchen. Gott verschwendet nicht seine Segnungen. Er gießt sie reichlich aus für uns alle, sodass mehr als genug da ist. Aber er verschwendet nichts. Das sehen wir bei der Vermehrung der Brote und Fische, nicht wahr? Wir können uns das heute kaum mehr vorstellen. Sie, die Sie aus einem anderen Lande gekommen sind und andere Zeiten erlebt haben, können das schon besser verstehen. Aber Jugendliche, die hier aufwachsen, in dieser Fülle, die wir hier im Westen genießen dürfen, können das nicht verstehen. Man muss sich das einmal vorstellen. 5000 Menschen und mehr, das waren nur die Männer gezählt. Was an Familien dabei war, dürfte die Zahl mindestens verdoppeln. Alle haben genug gehabt. Und es fielen Brocken auf die Erde. Das werden wohl nicht große Brocken gewesen sein. Denn die Brötchen waren von Anfang an klein. Das waren nicht so große Brote, wie wir sie manchmal kennen. Und doch sagt Jesus zu den Jüngern, Jetzt nehmt Körbe und sammelt die Krümeln, die Brocken. Es dürfte nicht unter die Füße kommen, nicht verschwendet werden. Alles, was noch genießbar war, musste aufgehoben werden und in den Körben weiter aufgehoben werden. Und davon durften die Jünger dann später essen, sodass Jesus sich später daran erinnern kann. Habe ich nicht für euch gesorgt, jetzt habt ihr vergessen, Brot mitzunehmen. Aber denkt doch, als wir damals nicht genug zu essen hatten und all die Leute nicht genug zu essen hatten, wie viel Körbe habt ihr hinterher noch für euch aufgehoben? 12 Körbe, einen ganzen Korb für jeden Jünger. Und wo war der Korb für Jesus? Ich weiß nicht. Ich denke, er gab jedem Jünger eine Gelegenheit, etwas ihm zu geben. Auf jeden Fall verschwendet Gott seine Segnungen, seine Güter nicht. Das heißt, Paulus sagt uns in Vers 8, er hat uns seine Gnade, seine Hilfe, seine Vergebung, sein Wohlwollen reichlich ausgegossen, überschüttet hat er uns damit, in aller Weisheit und in Klugheit. Er weiß, was ich brauche, und er weiß, wo der Schuh drückt. Er weiß, wo meine Sünde steckt. Er weiß, wo mein Kummer ist. Er weiß, was meine Sorge ist. Und gerade dort hat er genügend Gnade. Und in aller Weisheit versteht er als der beste Seelsorger, mir zu helfen. Jesus ist ein guter Hirte, nicht nur für 100 Schafe, sondern für jedes Einzelne. Er kann sich Zeit nehmen für das 100. 99 kann er lassen und sich einem Schaf widmen. Dazu ist er fähig. Stellen wir uns vor, wie viele Christen es auf der Welt gibt. Und wir alle beten zum selben Gott. Er kann einen jeden von uns hören, ob wir im Kämmerlein sind oder hier in der Versammlung, leise beten. Nicht alle können es hören, aber er hört uns. Und er schüttet seine Gnade als Antwort aus über uns in aller Weisheit und Klugheit. Ich finde das einen tröstlichen Vers. Aber dann geht es weiter in den Versen 9 und 10, wo wir eine fünfte Wohltat erzählt haben. Er hat uns in Kenntnis gesetzt. Er hat uns in Kenntnis gesetzt. Er hat uns sein Wort gegeben. 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. 66 Bücher. Eine Fülle, eine konzentrierte Fülle von Weisheit Gottes, von Kenntnis, durch welche wir leben dürfen. Aber wir haben es bereits gehört aus den Psalmen. Wozu dient dieses Wort Gottes? Damit sein Name verherrlicht werde. Durch uns, sagt Paulus. 2. Korinther Kapitel 1. Gott will verherrlicht werden durch sein Wort, durch uns, wenn wir es weitersagen und andere es annehmen und wenn wir es zum Anlass nehmen, ihn zu loben und die Engel Anlass nehmen, in der Folge Gott zu preisen. So entsteht überall ein Lob Gottes. Dadurch, dass er einmal sich selbst geoffenbart hat, sein großes Heil in der Menschheit geoffenbart hat, durch Propheten und in der Person seines eigenen Sohnes. Er hat uns reichlich in Kenntnis gesetzt über sein Vorhaben, über das, was er getan hat und das, was er vorhat zu tun. Paulus erzählt uns, dass eines Tages in Jesus Christus, in diesem einen Herrscher, alle Fäden zusammenlaufen sollen. In ihm soll das ganze Universum wieder vereinigt werden. Denn durch die Sünde ist es gekommen, dass alles auseinanderfällt. Ein Riss geht durch die Schöpfung, ein Riss geht durch die Tierwelt, ein Riss geht durch die Menschen hindurch. Sie zerteilen sich und befeinden sich. Ein Riss geht durch die eigene Seele. Jeder von uns ist letztlich schizophren, das heißt geteilten Herzens. Und da betet der Psalmist, gib mir ein geeintes Herz. Das tut Gott in seiner Gnade. Er hat uns in Kenntnis gesetzt über dieses große Ziel, das er mit seinem Volk hat, ja mit der ganzen Schöpfung. Ich hatte wohl von 5 Wohltaten gesprochen, es geht weiter. Das war die 5. Wohltat. Die 6. haben wir in den Versen 11 und 12. Durch Christus sind wir zu einem Erbe gekommen. Nun, normalerweise sind es Kinder, Söhne und Töchter, die erben. Und in der Tat ist das auch der Zusammenhang hier. Gott hat uns zu seinen Söhnen und Töchtern gemacht, durch Jesus Christus, der einer von uns geworden ist, hat er uns zu einem von sich gemacht, das heißt zu solchen, die zu seiner Familie gehören. Und er will nun das Erbe, das er seinem Sohn zugesprochen hat, mit uns teilen. In Psalm 2 heißt es, heische von mir, erbitte von mir, und ich werde dir die Enden der Erde zu deinem Erbe geben. Und Jesus selbst sagt, die zu mir halten, die werden das Erdreich ererben. Mit ihm werden wir das tun. Paulus sagt in Römer Kapitel 8, wenn wir Kinder sind, zu seiner Familie gehören, dann sind wir Erben Gottes, Miterben Jesu Christi. Das heißt, die Zukunft, die Zeit der Zukunft, die ganze Zukunft bis in Ewigkeit und der Raum der Zukunft gehört uns. Da werden uns Perspektiven eröffnet, die unendlich und unschätzbar sind. Alles das will uns Gott geben. Ich bin bewegt worden einmal, als ich das Ende der Geschichte vom verlorenen Sohn las. Da kommt der Sohn natürlich nach Hause und anschließend kommt auch der älteste oder der ältere Sohn nach Hause vom Felde. Und da hört er, dass da Betrieb ist und fragt nach. Und wir wissen, wie er dann irritiert ist über die Nachricht, dass sein jüngerer Bruder nach Hause gekommen sei und man würde jetzt feiern. Und er beanstandet das beim Vater. Ich bin die ganzen Jahre bei dir gewesen, bin treu gewesen, ich bin nicht weggelaufen. Und jetzt kommt dieser Lausbub und du feierst. Und was sagt der Vater? Alles, was mein ist, das ist dein. Und dann musste der Sohn schweigen. Alles, was mein ist, das ist dein. Jesus will uns mit auf seinen Thron nehmen. Es heißt in der Offenbarung, in den Kapiteln 2 und 3, an einer Stelle, er wird mit mir sitzen auf meinem Thron. Wie viele Christen gibt es? Das muss ein großer Thron sein, ja? Da ist Platz. Für die Treuen, für die, die ihn von ganzem Herzen lieben. Es ist uns ein Erbe zugesagt durch Jesus Christus. Als er am Kreuz die Schuld der ganzen Welt trug, war das ein furchtbares Erbe, das er auf sich nahm, womit wir ihn belastet hatten. Und das hat er auf die Seite getan und uns ein neues Segenserbe erworben und uns zur Verfügung gestellt. Wir sind versehen worden mit einem Erbe. Ein siebter Segen, von dem lesen wir in den Versen 13 und 14. Durch Christus sind wir versehen mit dem Heiligen Geist. Das nennt der Apostel Paulus ein Versiegeln, eine Bestätigung. Wir sind zu Jesus gekommen und er hat uns in seine Arme geschlossen, versiegelt. Und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Wir gehören jetzt ihm und er hat die Verantwortung für unser ewiges Wohl übernommen, sodass wir gelassen uns ihm ganz übergeben können. Er trägt uns mitsamt unseren Sorgen und Lasten. Wir sind versiegelt. Und dieser Heilige Geist, sagt Paulus, will uns begleiten. Er ist wie eine Anzahlung, eine Garantie, dass der Rest der Gaben Gottes auch noch kommen wird. In Römer 8 hatte er gesagt, der seines einzigen Sohnes nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben, wie wird er nicht mit ihm uns alles schenken? Mit dem Sohn, dem Herzstück der Dreieinigkeit, ist er bereit, uns alles zu schenken. Aber er hat uns noch mehr geschenkt von sich selbst. Gott hat sich uns ganz geschenkt, nicht nur den Sohn, sondern den Geist. Aber Jesus hatte schon gesagt, wenn ich komme, kommt der Vater mit mir. Ich und der Vater werden kommen und bei ihm Wohnung aufnehmen. Gott schenkt uns sich selbst, sich ganz. Ja, warum sollte er nicht dann auch den Rest seines Hauses uns auch noch weitergeben? Garantie dafür, dass wir den Himmel ererben, dass wir den ganzen Schatz Gottes einmal bekommen können. Warum wollten wir denn für das Billige, für den billigen Glanz dieser Welt leben? Warum sollten wir denn nicht bereit sein, alles das dran zu geben, was der Herr vielleicht von uns haben will? Wir brauchen nicht für die Dinge dieser Welt zu leben, für Haus und Güter. Wir dürfen alles abgeben. Als ich in Rumänien war, hatte ich den Geschäftsleuten in einem Seminar ein Wort auszurichten. Dieses Thema war mir gegeben von den Brüdern in Rumänien. Es war eine Freizeit mit Geschäftsleuten. Wie dankbar war ich, dass ich diesen Brüdern in dem so armen Land Rumänien, der leitende Bruder sagte mir übrigens am letzten Tag, dass im Nachbarland Ungarn man wenigstens dreimal so viel verdienen würde als in Rumänien. Und Ungarn ist wahrscheinlich nicht so reich, wie wir in diesem Lande sind. Die Brüder dort tun sich sehr schwer mit der Existenz. Und nun kam ich vom Westen, ja, vom reichen Westen, und sollte ihnen sagen, was die Bibel darüber sagte. Wie dankbar war ich, dass ich diesen Brüdern, die um eine Existenz ringen, sagen durfte, seit dem ersten Jahr meiner Ehe, nach dem ersten Jahr, seit diesem Zeitpunkt, etwas über ein Jahr war es, habe ich keinen garantierten Monatslohn. Ich habe nie gewusst, was ein Monat mir bringen würde. Und ich konnte ihnen sagen, es lohnt sich, sich auf den Herrn zu verlassen. Dieser Kampf entsteht in einem solchen Lande.
Der Herr bringt uns an den Rand der Existenz. Warum? Paulus erzählt uns das in 2. Korinther 1, Vers 8 und 9 und 10. Damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten, sondern auf den Gott, der Tote auferweckt. Wir brauchen nie Kompromisse einzugehen, nie falsche Ziele setzen. Es lohnt sich, ganz für den Herrn zu leben, egal ob wir in einem westlichen Land oder einem östlichen oder südlichen oder nördlichen Land wohnen. Überall ist Gott derselbe. Ist er nur der Judengott, fragt Paulus. Nein, er ist auch der Gott der Heiden. Er ist unser aller Gott und er ist derselbe, reich für alle. Römer 13, Entschuldigung, 10, Vers 13. Und reich für alle, die ihn anrufen. Wir sind mit dem Heiligen Geist versehen worden und er wird uns ans Ziel bringen. Nun sollten wir, nachdem wir diese Wohltaten Gottes 3 bis 14 gestreift haben, noch einen Rückblick tun. Denn es ist einiges zu sagen über die gesamten Verse. Und das will ich jetzt mit uns tun. Einen Rückblick tun auf die Wohltaten Gottes an uns in Christus. Was können wir im Allgemeinen sagen über die Verse 3 bis 14? Sie führen uns, diese Wohltaten führen uns aus fernster Vergangenheit durch die Gegenwart in die endlose Zukunft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hören wir die ersten Verse dort, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, der Gott und Vater Jesu Christi, der uns durch Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen segnete, entsprechend dem, dass er uns vor Gründung der Welt in ihm sich erwählte, damit wir seien heilig und tadellos vor ihm in Liebe. Ewige Vergangenheit. Er bestimmte uns nämlich im Voraus zur Sohnesstellung für sich durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns in dem Geliebten gnädig war, das ist die Zeit in dieser Welt, indem wir durch sein Blut die Erlösung haben, heute, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er zu uns überfließen ließ in aller Weisheit und Klugheit. Er setzte uns ja in Kenntnis über das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er in sich selbst sich vornahm mit Blick auf die Verwaltung der Fülle der Zeiten, um in Christus eines Tages alles wieder unter ein Haupt zu fassen. Alles, das in den Himmeln und alles, das auf der Erde ist, in ihm. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, durch die Gegenwart hindurch. Das sind die Wohltaten Gottes an uns. Das gibt uns eine Weite. Christen haben eine Perspektive. Das bringt Sinn in den heutigen Tag hinein. Die Frau, die in der Küche oder im Garten oder sonst wo arbeitet, mag vielleicht sich konzentrieren mit der Nadel oder was immer es ist, auf das Gegenwärtige. Jeder von uns hat sich zu konzentrieren auf das, was gerade dran ist. Das Kind in der Schule mit dem Stift, jetzt wird so geschrieben. Aber dieser momentane Akt erhält Bedeutung, wenn ich ein Kind Gottes bin, in dieser Weite von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt lebe ich aus diesem Gott, für diesen Gott. Und eines Tages hat dieser kleine Akt Ewigkeitsbedeutung. Verstehen wir das? Nehmen wir das mit. Das kleinste Kind, das hier sitzt, der Älteste und jeder von uns, darf wissen, jede Bewegung, die ich mache, ob ich esse oder trinke, oder was immer ich tue, ob ich liege oder gehe oder was immer ich tue, jede Bewegung darf im Namen Christi getan werden. Kolosser 3, Vers 16 und 17. Und bekommt somit Ewigkeitswert von Golgatha her. Wir sind hineingestellt in eine ewige Welt in Jesus Christus. Weiter, zweitens. Dieser Weg Gottes mit uns im Heil, der Weg Gottes im Heil, den wir vor uns haben in den Versen 3 bis 14, dieser Weg Gottes mit uns ist höchste herrliche Wirklichkeit, auch wenn unser Lebensraum drastisch eingeengt wird, wie im Gefängnis. Wo war Paulus, als er diese Worte schrieb? In Rom als Gefangener. Meine Welt mag eingeengt sein. Und von daher mag ich mir sagen, was soll das Ganze in Epheser 1? Das ist ja Fantasie. Dies ist die Wirklichkeit. Ich muss hier stöhnen und leiden. Die Ketten zerren an meiner Hand. Der Soldat ist immer da. Und beobachtet mich, ob ich bete oder auf die Toilette gehe. Und das soll Leben im Überfluss sein? So können wir denken. Auch wenn unser Leben bis an den Rand des Todes eingeengt wird. Das griechische Wort für Trübsal heißt quetschen. Das Leben kommt mir allzu oft an den Kragen. Und will mir den Atem abwürgen. Aber Epheser 1, 3 bis 14 bleiben herrliche Wirklichkeit. Ich darf, sagt Paulus, mit seinem Schreiben, mit seiner ganzen Haltung, er darf sogar in Kapitel 3 schreiben, ich erbitte mir, liebe Leser, dass ihr nicht müde werdet, dass ihr nicht traurig werdet über meine Leiden, welche eure Herrlichkeit sind. Welch eine Selbstlosigkeit. Der Reichtum Christi darf Wirklichkeit werden in dem dunkelsten Gefängnis. Wir haben allerlei Beispiele dafür. Ich denke an John Bunyan. In einem furchtbaren Gefängnis in England und schreibt diese Blätter ein Blatt nach dem anderen von dem Leben eines Menschen, der flieht von der Stadt des Verderbens, bis er die Tore der herrlichen Stadt erreicht. Gott eröffnet ihm Perspektiven über sein Heil. Wir dürfen ausharren. Wir dürfen glauben. Die Reichtümer in Christus sind herrliche Wirklichkeit, trotz meiner gegenwärtigen Not. Drittens, unser persönliches Los werden diese Segnungen beim Eintritt ins Heil, das heißt, wenn wir zu Jesus Christus kommen. Die Verse 3 bis 14 haben also eine Anzahl von Wohltaten Gottes. Sie listen diese auf. Und alle diese Segnungen sind Segnungen, die mir zuteil werden in dem Moment, wo ich zu Jesus Christus finde. Ich fand zu Jesus mit 12 Jahren hinter einem Hühnerstall, vor einem Schweinestall. Ein sonderbarer Ort. Aber in dem Moment, als ich auf den Knien lag im Schnee, und um Vergebung bat, hat Gott geantwortet, ohne dass ich es merkte oder fühlte, mit allen diesen Segnungen. Das wurde mir erst später gezeigt, wenn ich in die Gemeinde kam und dort erzählt wurde, ein erster Verkündiger des Epheserbriefes, der mir diesen Brief wichtig machte, war ein Bruder Penner, schon längst bei dem Herrn. In dem Moment, wo du zu Jesus Christus kamst, ob du klein bist oder schon älter, hat Jesus dir diese Reichtümer gegeben in Christus. Und wenn du noch nicht zu Jesus Christus gekommen bist und du hast noch gewartet und du wartest zu und riskierst dir eine ganze Ewigkeit, dann darf ich dich einladen, zu Jesus zu kommen. Er wartet auf dich. Er hat alles getan, damit deine Sündenlast verschwinden darf und damit du den Himmel gewinnest. In dem Moment, wo du in Buße und Reue und Vertrauen zu ihm kommst, wird er dir alles schenken in Jesus Christus, das der Himmel dir überhaupt schenken kann. Viertens, die ganze Dreieinigkeit ist an diesen Wohltaten beteiligt. Wenn Sie die Verse durchlesen, 3 bis 14, merken Sie, dass von allen Dreien in der Gottheit die Rede ist. Alle drei sind beteiligt. So stark ist diese Betonung, dass Ausleger geneigt sind, zuerst vom Vater zu sprechen, dann vom Sohn und dann vom Heiligen Geist. Ja, vom Heiligen Geist ist erst in den Versen 13 und 14 die Rede. Aber in den Versen 3 bis 12 ist die Rede vom Vater und vom Sohn abwechselnd. Der Vater wirkt durch den Sohn. Aber alles kommt vom Vater durch den Sohn und wird uns geschenkt durch den Heiligen Geist. Alle drei sind beteiligt an diesen Segnungen, die Gott uns zuteil werden lässt. Dabei liegt, wie gesagt, das Haupthandeln beim Vater. Der Sohn ist der Mittler, der Heilige Geist unser gegenwärtiger Begleiter. Fünftens. Diese Gotteshandlungen zeigen uns, dass wir aus einer anderen Welt stammen und aus dieser Welt leben wir. Wenn wir zu Christus gefunden haben, dann sind wir nicht mehr Kinder dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt, sondern von einer anderen Welt. Wir sind wie Reben am Weinstock. Wir sind wie die Reben noch, die geistlichen Reben sind in dieser Welt, aber der Weinstock ist in der unsichtbaren Welt. Aber wir sind mit ihm verbunden, verwachsen. Und unser Leben als Reben am Weinstock stammt aus der anderen Welt, aus der himmlischen Welt. Das ist aber auch verheißungsvoll. Die himmlischen Quellen versiegen nie. Und es ist genug da für jeden Anspruch, für jede Aufgabe, für alle Anforderungen. Unser Leben stammt aus dem Himmel, aus der reichsten Quelle, die es geben könnte. Und wir leben mit von dieser Quelle in dieser Welt. Diese Gotteshandlungen zeigen uns also, dass wir aus einer anderen Welt stammen, nicht aus dieser Welt. Und sechstens, dreimal rufen diese Wohltaten oder diese Verse nach Antwort. Dreimal steht geschrieben, zum Preise der Herrlichkeit Gottes oder seiner Gnade. Dreimal zum Preise Gottes. In Vers 6, in Vers 12 und in Vers 14. Wie der Mond das Licht der Sonne widerspiegelt, so will Gott, dass wir, die wir das Licht der Segnungen Gottes von ihm bekommen haben, widerspiegeln, ihm entgegen, aber auch in die Horizontale hinein, anderen hinein, dass wir sie weitergeben. Wir sollen das Licht Gottes, die Segnungen Gottes sollen wir widerspiegeln. Das heißt, Gott will eine Antwort von uns haben. Wir dürfen sie nicht für uns behalten. Gott hat in das Land Israel, das geografische Land Israel, diese Lektion hineingraviert. Der Jordanfluss kommt oben von den Quellen, früher vom See Merom. In unseren Karten hinten in der Bibel steht oft noch eingetragen dieser See. Und dieser Jordan, ein kleiner Fluss dort oben, fließt in das Galiläische Meer. Aber das Galiläische Meer behält dieses Wasser nicht für sich, sondern gibt es weiter zum Süden hin. Und was ist die Folge für das Galiläische Meer? Es ist ein lebendiges Meer. Das Wasser in diesem Meer fließt, es ist lebendig. Und so können Fische dort leben und gefangen werden. Wir lesen davon in der Bibel. Das Galiläische Meer ist ein lebendiges Meer. Es gibt das Wasser, das es empfängt, weiter. Aber dann fließt der Jordan weiter und kommt zu einem weiteren Meer. Und dieses Meer behält das Wasser für sich. Am südlichen Ende ist Schluss. Und wir haben es vor einigen Jahren erlebt. Wir waren dort und man konnte sehen, das Meer versandet mehr und mehr im Süden. Das Wasser behält, der See behält es für sich selbst. Und wir wissen, wie der See heißt. Das Tote Meer. Wir sind nicht dazu da, die Segnungen Gottes, die Worte Gottes für uns selbst zu behalten. Israel war immer wieder dazu geneigt. Wir sind Schafe seiner Herde. Wir sind seine Favoriten und so weiter. Wir sind das Volk. Und die anderen, das sind die Heiden, die Hunde. Ja, irgendwie wird Gott auch noch an sie denken, aber wir sind die Ersten. Und sie haben das Wort Gottes allzu oft für sich selbst behalten. Und was geschah? Israel wurde ein sterbendes Volk. Einige einzelne Propheten und besonders Jesus Christus haben anstelle von dem Volk Israel ihre Aufgabe, die Aufgabe Israels, erfüllt und haben das Wasser der Segnung Gottes weitergereicht, weitergegeben, Paulus und die Apostel eingeschlossen. Und so ist das Wasser des Evangeliums hinausgegangen in alle Welt. Und in dem Maße, in dem wir das tun, Gottes Segnungen weitergeben, in dem Maße werden auch wir leben. Sonst sterben wir. Die Rebe, die nicht Frucht bringt, und Frucht ist ja für die anderen da. Die Rebe, die nicht Trauben bringt, als Frucht, sodass andere sie genießen können. Die Rebe stirbt ab. Wollen wir solche sein, die Gottes Reichtümer weitergeben? Dreimal rufen diese Wohltaten Gottes uns auf, Antwort zu geben. Richtung Gott und Richtung Erntefeld, das Gott sieht. Sehen wir, was er sieht? Jesus sieht die reife Ernte und sagt, es braucht Schnitter, es braucht Ernte, es braucht Erntende. Solche, die hineingehen werden und ernten. Er will unsere Augen, er will, dass unsere Augen sich heben und sehen, was er sieht. Wir sollen also widerspiegeln und weitergeben. Davon ist dann in den Kapiteln 4 bis 6 weiter die Rede. Ab Vers 15 berichtet der Apostel nun über seine Fürbitte. Der Apostel berichtet von seinem Gebet um größere Einsicht in die Heilsvorrechte. Und die Verse 15 in Kapitel 1 bis Kapitel 2, Vers 3 sind ein weiterer einheitlicher organischer Satz. Zweierlei finden wir in diesem langen Satz. Vers 15 bis 17 Anfang wird uns erzählt, was Paulus über sein Beten als solches berichtet. wie er betet, zu wem er betet, also über sein Beten als Beten. Da berichtet er kurz. Und ab Vers 17 dann bis Kapitel 2, Vers 3, sagt er uns etwas über seine Anliegen. Er erzählt, welche Anliegen er Gott vorbringt, wie er Fürbitte tut. Sehr interessante Verse. Lassen wir noch kurz, bevor wir für heute abschließen, uns die Verse 15 und 16 ansehen und 17 anfangen vielleicht. Paulus spricht hier über sein Beten, wie er betet. Und von ihm können wir lernen, wie zu beten. Wenn wir Christen sind, sollten wir betende Menschen sein. Wir sollten uns Zeit nehmen für das Gebet. Viele unserer Probleme würden gelöst sein, wenn wir unsere Probleme ganz einfach und schlicht Gott erzählen würden, im Vertrauen nach Philipper Kapitel 4. Alle eure Sorge bringt ihm mit Danksagung. In den vergangenen 3 Tagen waren wir in einer anderen Stadt Deutschlands. Und da kamen einige Menschen zu mir persönlich mit ihren Problemen. Eine Frau berichtete von ihren Problemen in der Familie. Und ich musste ihr sagen, es ist Gnade da, das zu tragen. Und dann sagte sie, ich dachte, sie würden mir das sagen. Sie wusste schon, ja. Ein anderer Mann kam mit seinen Problemen, sprach von seinen Enttäuschungen und so weiter, und von seinem Mangel an Konzentration und dass er immer wieder abgelenkt wird und so weiter. Ich dachte mir, Bruder, sagen Sie das dem Herrn. Ich kann Ihnen nicht helfen, das habe ich ihm auch gesagt. Aber sagen Sie es dem Herrn. Welch ein Freund ist unser Jesus, singen wir. Aber in diesem Liede singen wir, wir könnten sorgenfrei leben, ungefähr so, wenn wir immer wieder alle unsere Sorgen ihm bringen würden. Paulus tut das und wir lernen von ihm, wie zu beten. Er sagt in Vers 15, was ihm Anlass zum Beten gibt. Er sagt, deshalb oder darum, nachdem ich von dem Glauben unter euch in dem Herrn Jesus, im Herrn Jesus und der Liebe zu allen Heiligen hörte, lasse ich auch nicht ab, zu danken und zu beten. Darum, warum? Das ist das erste Wort in Vers 15. Das Wort darum schaut also zurück. Jetzt muss ich wieder in die Verse 3 bis 14 gucken, um zu sehen, warum Paulus in Vers 15 von seinem Beten spricht. Die ganzen Wohltaten Gottes veranlassen Paulus jetzt, sich einzusetzen für andere. Er selbst antwortet, wie der Mond das Licht der Sonne wiedergibt, so antwortet er auf die Wohltaten Gottes. Und er fängt an, sich für andere einzusetzen. Darum danke ich und bete ich. Aber es gibt noch einen zweiten Anlass. Er sagt, nachdem ich von dem Glauben unter euch und der Liebe zu allen Heiligen hörte. Ein Bericht ist ihm zu Ohren gekommen. Es ist schon einige Zeit, seit er in dieser Gegend war, von Ephesus und Umgebung. Und nach wird ihm Bericht wohl gebracht worden sein. Und er hört, dass es mit vielen der Gläubigen gut steht. Es steht gut mit ihrem Glauben und mit ihrer Liebe. Dieselben 2 Elemente haben wir auch im 1. Thessalonicher Brief. Paulus ist in großer Sorge. Er sagt sogar, als er gute Nachricht bekam, lebte er. Mit anderen Worten, er sei fast am Sterben, weil er nicht wusste, wie es mit den Thessalonichern stand. Er musste ja die Stadt verlassen, allzu abrupt. Und er fragte sich, es hatten sich einige dort bekehrt, eine ganze Anzahl. Ja, wie wird es jetzt mit ihnen stehen? Ich kann ihnen nicht helfen. Ich bin doch ihr erster Hirte gewesen. Und ich Meine Zeit ist abgerissen gleichsam. Er musste die Stadt fluchtartig verlassen. Er versuchte zurückzugehen. Es wurde ihm nicht gestattet. Und dann schickt er seinen jungen Mitarbeiter Timotheus, der gerade in seinen ersten Erfahrungen der Missionsarbeit war. Aber er war treu, er ging. Er kam in die Stadt, den haben sie reingelassen. Und er hat sich erkundigt und hat Gemeinschaft gehabt mit den Geschwistern, wird ihnen gedient haben. Und dann verlässt er sie wieder und kommt nach Paulus, zu Paulus und berichtet. Und Paulus hat zwei Fragen. Wie steht es mit ihrem Glauben an Jesus? Mit ihrem Vertrauen, mit ihrer Treue. Das griechische Wort enthält diese drei Aspekte. Glauben, Vertrauen und Treue. Wie steht es damit? Sind sie dem Herrn treu geblieben? Und Timotheus sagt, ja. Sie sind wirklich glaubende, vertrauensvolle, treue Christen geblieben. Wie steht es mit ihrer Liebe? Intakt. Wunderbar. Eine herzliche Gemeinschaft. Sie sehnen sich nach Gemeinschaft mit anderen. Und Paulus schreibt dann, wie Kunde von ihrer Bekehrung hinausgegangen ist in die ganzen Umgegenden. Diese zwei Elemente sind grundsätzlich wichtig für unser Glaubensleben. Mit diesen zwei Gedanken können wir schließen. Die können wir mitnehmen. Wann weiß ich, dass ich gesund bin in Christus? Wann weiß ich, ob ich in Ordnung bin mit Jesus? Die Schrift fragt nach zwei Grundtugenden. Wenn diese da sind, dann ist eine Menge anderer Tugenden da. Dann können die anderen auch wachsen. Aber diese zwei müssen da sein. Wie kamen wir zu Jesus? Durch den Glauben. Nicht nur durch Buße. Buße genügt nicht. Ich befürchte, dass manche Buße getan haben, aber nicht zum Vertrauen, zum Glauben gelangt haben. Die Buße muss da sein. Die Umkehr, die Abkehr von der Sünde und von Satan und der Welt. Aber die Hinkehr zu Jesus Christus ist das Entscheidende. Der Blick des Glaubens zum Kreuz hin. Und dieser Blick zu Jesus hin muss gewahrt bleiben. Der Glaube ist der Einstieg in die Gemeinschaft mit Gott und der Glaube ist das Tragende in meiner Gemeinschaft mit Gott. Durch den Glauben bleibe ich Christ. Durch den Glauben erfahre ich seine Segnungen. Nicht dadurch, dass ich eine ganze Menge Regeln einhalte. Nein. Das Geheimnis des Christenlebens ist nicht Emsigkeit, ist nicht Leistung, sondern Vertrauen. Leben im Vertrauen, in kindlichem Vertrauen aus der Hand Gottes. Sich vergeben lassen, immer wieder vergeben lassen, sich geben lassen Segnungen vom Himmel. Wir leben ständig so, wie wir uns bekehrten, als arme Bettler, aber als Bereicherte. Der Glaube ist der Schlüssel am Anfang und bleibt der Schlüssel des Christenlebens, bis wir sterben. Aber die Liebe ist die Sache selbst. Die Liebe ist die Beziehung. Die Liebe ist der Strick, der mich mit Jesus verbindet. Die Liebe ist die Gemeinschaft. Sie ist das Leben. Sie ist die Substanz. Sie ist das, wonach Gott je und je gefragt hat. Vom Garten Eden bis zum Ende der Weltgeschichte fragt er nach Liebe seiner Geschöpfe. Und durch Jesus Christus ist die Liebe zu uns gekommen. Gott hat seine Liebe in Christus verkörpert, in ihm demonstriert und durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, ausgegossen in unseren Herzen. Und diese Liebe darf und will gepflegt werden. In der Gemeinschaft mit dem Herrn, damit dass wir uns versenken im Wort Gottes, uns Zeit nehmen für die Heilige Schrift, Begierde haben nach dem Wort Gottes und die Gemeinschaft im Gebet mit ihm pflegen, reichlich, reichlich, reichlich. Wort Gottes lesen, Wort Gottes lesen, lesen, lesen. Kapitelweise auswendig lernen, studieren. Das Wort Gottes ist der Boden, aus dem wir leben und nährt unsere Liebe. Und dann dürfen wir antworten. Gott redet in seinem Wort und dann darf ich im Gebet antworten. Und wenn diese Liebesgemeinschaft so gepflegt wird, dann kann ich ausharren in den Spannungen und Mühen des Lebens. Das sind die Schlüssel, die Kerntugenden, die Kernelemente. Paulus hört von den Christen in Ephesus und Umgebung, von ihrem Glauben an den Herrn Jesus und von ihrer Liebe zu allen Heiligen. Und dann sagt er, es steht gut. Und was tut er dann? Dann dreht er die Daumen umeinander und sagt, wunderbar, oder? Nein. Weil Gott so viel an uns getan hat und weil ich gehört habe, dass ihr in guter Gemeinschaft mit dem Herrn steht und miteinander, darum bete ich für euch. Warum? Glaube und Liebe sollen wachsen. Christen, die in Gemeinschaft mit Gott stehen, sollen wachsen. Es soll mehr werden. Wir sollen vorangehen. Wir sollen nicht stehen bleiben. Die Gefahr besteht. Wer denkt, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Nein, vorwärts. Für gesunde Christen muss gebetet werden. Nicht nur für kranke Christen. Für gesunde. Das heißt, das Gebet füreinander darf nie abreißen, denn Christen sind ja immer entweder gesund oder krank. Also immer füreinander beten. Treu füreinander beten. Einander mitnehmen. Ich denke, solche Worte unseres Herrn durch den Apostel Paulus können uns ermutigen. Wollen wir sie mitnehmen? Wollen wir uns tragen lassen von unserem Herrn, mitnehmen lassen durch sein Wort? Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es war nicht schwer, heute Abend zu sprechen. Der Herr segne uns alle. Ich denke, wir stehen aber noch auf und geben noch etwas Zeit zu antworten auf sein Wort. Wollen Sie das tun?